Martin Luther, der gesagt hat, ein Christ braucht drei Bekehrungen. Die erste ist die Bekehrung des Herzens, wenn ich anfange, an Jesus zu glauben, dass ich ihm ganz und gar gehöre. Und die zweite Bekehrung, das ist die des Verstandes, denn der Friede Christi ist eben höher als alle Vernunft, als ich begreifen kann, von Anfang bis zum Ende. Die dritte ist aber tatsächlich die Bekehrung des Geldbeutels. Ihr habt ja wirklich Glück, dass ihr das Geld schon eingesammelt wurde. Ich hatte nämlich vor, dass ihr mal den Geldbeutel tauscht und dann der linke Nachbar vom rechten gibt, was er so denkt. Aber hat nicht geklappt. Vielleicht sind wir froh drüber. Geld. Wir sprechen ja vom lieben Geld. Bei Geld hört die Freundschaft auf, sagen manche. Aber das ist nicht richtig. Bei Geld fängt die Freundschaft erst an. Der Händler schreit, ich will nur ihr Bestes. Und meint mein Geld. Und manchmal glauben wir tatsächlich, dass das Beste unser Geld ist. Wie schade wäre das. Unser ganzes Leben geht verloren, wenn wir in diesem Gedanken uns verhaften. Und wir fragen uns danach, was sagt die Bibel? Da ist es ein erstaunlicher Befund, dass Geld auch eben als Bürde angesehen wird. Nicht, weil so viele Münzen einem die Hosentaschen beschweren sollten, sondern tatsächlich auch als geistige Bürde. Deshalb heißt es im Hebräerbrief, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Und Paulus sagt seinem Sohn im Geiste Timotheus, denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Aus den Sprüchen wissen wir, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Ehre den Herrn, sagt der Prediger, mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Jeder aber gebe, wie es sich im Herzen vorgenommen hat, sagt Paulus, ohne Bedauern und ohne Zwang, denn, jetzt kommt auch noch ein ganz wichtiger Satz, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, wenn ich immer dran denke, oh, da fehlt mir etwas und es nimmt Schaden, wenn ich etwas gebe, nicht fröhlich dabei bin, weil ich weiß, dass es zu einem guten Zweck ist, dann hat das ganze Geld ausgeben auch keinen Sinn. Das steht übrigens auch schon im Alten Testament so, worauf sich Paulus bezieht. Da heißt es, du sollst ihm willig geben und dein Herz soll nicht verdrießlich sein, wenn du ihm gibst, denn dafür wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem, was du unternimmst. Also wir können uns gar nicht verausgaben. Das, was wir geben, Gott lässt sich nicht schenken, wird Gott uns in Segen neu zuteil werden lassen. Geben aus Freude. Und das wissen wir schon aus dem alltäglichen Leben. Freude will geteilt sein. Geben aus Dankbarkeit. Dankbarkeit braucht immer ein Gegenüber. Die Frage nach dem Geld, das zweifellos auch seine guten Seiten hat, ist eine Frage danach, wovon lebe ich eigentlich? Und die Frage nach unserem Geld ist die Frage nach unserer Freude und die Frage nach unserer Dankbarkeit. Kein Zwang wie eine auferlegte Steuer, die man nicht gerne gibt. Nicht? Ich muss das ja mal machen, aber eigentlich will ich das nicht tun. Auch kein Strafmandat, wenn ich falsch geparkt habe. Mittlerweile weiß ich, wie teuer das Parken hier Aldi ist, wenn man mal hier einen Gottesdienst besuchen will. Also das ist hier nicht mit gemeint. Da habe ich auch keine Freude dran gehabt. Nein, indem ich mein Geld, meinen Besitz, mein Alles aus der Hand gebe, lebe ich leicht. Deshalb leben einfach, einfach leben. Und dazu ein Wort aus der Bibel. Aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 24 bis 34. Jesus Christus spricht, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib, und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt, ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seinen Sorgen sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Felde wachsen, sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Haben wir eben gesungen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr denn euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Nicht wahr, es gibt Ansichten, Worte, die sofort unsere Zustimmung finden, wo wir denken, ja, so ist es. Und dies ist nun mal ein Wort, das uns vielleicht zuerst in den Sinn kommen könnte, der Gedanke, nee, so ist es ja ganz und gar nicht. Und manch einer von uns, ich zumindest auch, denkt zuerst an die vielen Dinge, die es zu bewältigen gibt im Leben, unsere Sorgen, unseren Alltag, kleine und große Befürchtungen, darum, ob wir etwas erreichen in dieser Welt oder zu den Verlierern zählen, zu den Losern, zu den Abgehängten. Einfach leben. Das Leben ist doch so hart und schwer, mag man denken. Aber vielleicht kommt dann auch der andere Gedanke, ist das Leben wirklich so hart und schwer? Oder mache ich es mir selbst so hart und schwer? Und genau hier trifft uns das Wort Jesu, der sagt, sorget nicht. Und mancher wird bei dieser Rede Jesu lächeln, überlegen oder verlegen, insgeheim denken, ja, da hast du ja gut reden. Du Jesus, du bist so ein Superstar, in Leckebusch-Sandalen durch die Gegend wandern, am See Genezareth, schöne Gegend, gut versorgt von den Jüngern. In jungen Jahren bist noch jung. Ab und zu hilft auch mal ein Wunder. Wenn zu wenig Brot da ist, da hast du ja auch dran gedacht, nicht? Dann gibt es eben mehr, wenn Jesus das macht. Muss man nicht mal zum Bäcker fahren. Wo käme ich denn damit hin? Wo kämen alle denn damit hin, wenn jeder denn so dächte? Ich muss mich doch kümmern und wenn nötig auch bekümmern. Doch wenn Jesus sagt, sorget nicht, dann bietet er uns eben keine oberflächliche Lebensphilosophie an, die die Probleme dieser Welt nicht wahrnehmen würde. Ja, die sind ja da. Er selbst sieht ja auch die Probleme der Menschen und kümmert sich darum. Menschen, denen es eben schlecht geht, die es nicht so einfach im Leben haben, die krank sind, die in einer Außenseiterrolle stecken in diesem Leben, darum kümmert sich Jesus, aber er will doch das kümmern, sich bekümmern, sorgen und versorgen, in ein rechtes Lot bringen. Über die Unvernunft der Sorge und über das komplizierte Leben, lasst uns einmal darüber nachdenken. Und darüber, was Jesus eigentlich damit meint, wenn er die Sorge ablehnt. Wohlgemerkt, Jesus warnt ja vor der Sorge für den morgigen Tag. Aber es gibt eben auch die sorglose und deshalb umso gewissenhaftere Überlegung und Arbeit für die Zukunft. Wenn wir nicht wissen, was morgen sein wird, wenn wir uns nicht darum bekümmern, dann werden wir diesen morgigen Tag und den übermorgigen Tag ja auch nicht so gut erleben. Also es ist nicht gemeint, dass man die Hände jetzt in den Schoß legt und sagt, sollen sich andere darum kümmern. Das wäre falsch. Nein, Jesus meint etwas anderes. Es ist die Sorge um das eigene Leben. Die Sorge darum, dass ich das alles schaffen muss und bewältigen muss. Dass da so Aufgaben auf mich zukommen, denen ich gar nicht gewachsen bin. Und dann grübele ich Tag und Nacht, träume vielleicht sogar davon, habe ich auch schon gemacht, dass man denkt, also wie schaffst du das Ganze? Und dann steht dieses ganze Leben wie ein Berg vor einem. Egal in welcher Lebenssituation ich mich befinde, ob ich als junger Mensch darüber nachdenke, ob ich die nächste Prüfung schaffe, vielleicht eine Klassenarbeit, einen Test bestehen kann, ob ich eine Ausbildungsstelle bekomme, ob ich in einer Universität weiterkomme, vielleicht den Beruf ergreifen kann, den ich haben möchte und wie es im Berufsleben dann aussieht, ob die Kolleginnen, die Kollegen wirklich zu mir nett sind und zu mir stehen oder ob das ein einziges Mobbinggeschäft wird für mich, ob ich die Mittel habe, mich selbst und meine Familie zu versorgen. Das ist eben, wenn ich sich darum mein Leben kreist, dann ist es die falsche Sorge. Das Leben ganz kompliziert, gar nicht so einfach zu nehmen. Es ist fast so, als ob wir uns als Fachmann oder Fachfrau für etwas sehen, was wir gar nicht im Griff haben. Das wäre ja dumm, wenn ich mich darum sorgen müsste, ob mein Auto noch funktioniert oder eben nicht. Dazu würde ich, falls ich Bedenken habe, in eine Werkstatt fahren oder auch um meinen leiblichen Körper, wenn da irgendetwas in Schieflage geraten ist oder vielleicht eine Wartung fällig wird, so ein Gesundheitscheck, dann mache ich das auch nicht selbst, sondern ich gehe zur Ärztin, zum Arzt, die mir helfen. Und das ist genau die Haltung des Christen. Ein wichtiger Satz in diesem langen Text, den ich eben gelesen habe, ist: Euer Vater weiß. Und wenn ihr nur diesen einzigen Satz mitnehmt, und ich auch, dann ist viel gewonnen. Dass ich mir in jeder Lebenssituation sagen kann, mein Vater weiß, was ich zum Leben brauche. Und auch mehr, er sorgt dafür. Und das macht uns Jesus hier in Bildern deutlich. Um die Vögel, die ernährt werden, um die Blumen, die herrlich aussehen. Und er macht deutlich unsere Stellung als Lernende, als Jünger, als Nachfolger. Euer Vater weiß. Oder ganz persönlich, mein Vater weiß. Dein Vater kennt dich besser als du selbst. Und der Heilige Geist in dir ist näher als dein eigener Atem. Das Leben ist kompliziert. Aber einfach leben heißt es, einfach nicht selbst führen zu müssen, sondern in die Hand dessen zu geben, der das Leben geschaffen hat, hält und trägt und zum Ziel führt. Das zweite ist die Sorge und die Bindung, also das unfreie Leben, das die meisten leider führen und selbst wir Christen schon mal in Gefahr stehen, dies so zu führen. Da geht es um die Frage nach der Herrschaft in unserem Leben. Es geht um die Frage, wem gehört eigentlich dein Leben? Und Jesus sagt ganz klar, wem es gehören sollte. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder die einen hassen und den anderen lieben oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Stellt euch vor, jemand würde als Fußballspieler für Schalke und Dortmund gleichzeitig spielen wollen. Das klappt nicht. Aber wir versuchen das. Aber wir haben nicht Schalke und Dortmund. Wir haben den Vater und wir haben den, was die Bibel Mammon nennt. Das ist ein altes griechisches Wort. Man kann es mit Geld übersetzen, aber eigentlich ist der gesamte Besitz damit gemeint. Alles das, was zu meinem Leben gehört, und du hast es auch schon gesagt, ich kann nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Nichts gibt es, was ich mitnehmen könnte. Die Heiden, die haben das mal geglaubt, nicht? Die haben dann irgendwelche Grabbeigaben den Leuten, den Pharaonen mitgegeben. irgendwelche Kostbarkeiten, sogar Lebensmittel, weil sie dachten, da kann er sich dann gut ernähren von. Aber wir Christen, wir Menschen, die an Gott glauben, den Gott Israels, denen geht es anders. Und hier ist eine wesentliche Entscheidung zu treffen. So theoretisch annehmen, deshalb auch Gott unseren Verstand ja ordnen muss, so theoretisch annehmen, dass es einen Gott gibt, das ist noch zu wenig. Denn, das weiß auch der Teufel, dass es einen Gott gibt. Aber er hat Angst davor, er will diesen Gott ja nicht wahrhaben. Der wichtige Schritt in unserem Leben ist der, dass wir diesen Gott auch wahrnehmen in unserem Leben und ihn wirken lassen. Und ihm sagen, nicht nur theoretisch, ich gehöre zu dir, sondern alles, was wir haben, einschließlich unserem Besitz und eben dies, was wir denken, das ist das, was uns eigentlich gehört, ihm übergeben, in seine Hände geben. Dann werden wir die Sorgen los. Was macht uns Sorgen? Das ist das, was man, wo man denkt, ich habe es selbst nicht im Griff. Ich kann es selbst nicht leisten, ich habe es nicht in meiner Hand. Und ihr könnt mir glauben, vielleicht werden mir auch die Älteren recht geben, im Alter wird das immer noch schlimmer, denn man kann immer weniger. Haben wir mal darüber gesprochen, nicht? Sowohl körperlich als auch geistig gibt es so einige Rückschritte, die man im Alter macht. Und das verursacht Angst. Aber auch bei jungen Menschen, die ihre Zukunft sehen und nicht wissen, was los ist, was demnächst sein wird. Man versucht es immer mit eigener Kraft, mit allen Möglichkeiten, die man hat, mit allen Tricks und Schlichen, die man sich so einfallen lässt. Aber nun kommt die frohe Botschaft. Das Evangelium ist frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft gilt dir wie mir. Dieser Vater will dir die Last des Lebens abnehmen. Er allein, und wirklich die Betonung liegt auf allein, will für dich sorgen. Wer Jesus nachfolgt, weiß, dass er nicht nur nicht sorgen kann und darf, sondern vor allem, dass er nicht Sorgen braucht. Und das ist das Schöne und Frohmachende. Deshalb einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das Fröhliche, was uns Jesus zu sagen hat, der Glaube führt nämlich zur Freude. Und so haben wir es gesungen, wie Matthias Claudius es gedichtet hat. Gott gebe mir nur jeden Tag, so viel ich darf, zum Leben. Er gibt es den Vögeln auf dem Dach, wie soll er es mir nicht geben? Und auch im Vaterunser beten wir um das tägliche Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute. Auch da haben wir immer zu bemerken, dass es hier nicht heißt, mein tägliches Brot gib mir heute, sondern unser tägliches Brot gib mir uns heute. Und da ist eben die Gemeinschaft mit einbezogen. Und wenn wir darüber nachdenken, was hat Geld mit Gemeinde zu tun, denken wir daran, wenn wir um das tägliche Brot geben, unser tägliches Brot gib uns heute. Nicht jeder für sich, dass jeder genug hat und vielleicht sogar noch mehr als genug, sondern dass es um unsere Gemeinschaft gibt, die einen Auftrag in dieser Welt hat. Und nun zum Dritten. Alle guten Dinge sind drei. Vertrauen statt Sorge oder lebe einfach. Im Grunde, das haben wir schon gemerkt, ist Sorge Unglaube. Sorgen müssen sich ja die Heiden, die den himmlischen Vater noch nicht kennen. Die Redewendung, sich Sorgen machen, ist schon verräterisch. Hier werden wir nämlich aus Unglauben aktiv, weil wir unserem Vater eben nicht vertrauen, dass er gut und richtig für uns handelt. Also, hier gibt es ein Entweder-Oder. Entweder ich vertraue Gott oder ich vertraue mir selbst. Glaube, Vertrauen ist aber ein Geschenk und ein ständiges Wachsen in der Glaubensgemeinschaft, in der Gemeinde. Vertrauen wächst mit Erfahrung. Und da gibt es in der Nachfolge auch eine Menge zu lernen. Machen wir uns nicht vor, auch Christen haben Furcht und Sorge sehr viel und vielfältig. Sie sorgen sich darum, dass auf einmal nichts mehr da ist. Aber Gottes Güte steht über unsere Alltagserfahrung. Und das Gegenteil von Sorge ist Vertrauen. Sorgen haben wir, wenn wir fürchten, dass unsere kleine Kraft nicht ausreicht. Aber Vertrauen überwindet die Sorge, wenn wir unser Leben Gott überlassen. Frei sein auch für den Dienst, denn unser Leben gehört ihm. Und jetzt kommt die Gemeinde ins Spiel. Da gibt es vielleicht nicht so ganz gute Erfahrungen, aber es gibt auch gute Erfahrungen. Ich bin immer jemand, wenn wir in unserer Gemeindeversammlung etwas beschließen, immer an dieses Vertrauen zu appellieren, zu fragen, ist es Gottes Wille, dass dies geschieht? Bevor ich mir selbst überlege, habe ich genug Geld im Portemonnaie, zu fragen, will Gott das eigentlich? Und wenn er das will, dann setzt er es durch, mit oder meinem Geld. Ich kenne Leute, die sind ausgetreten, weil wir eine neue Küche haben. Wir haben eine tolle neue Küche, ich verrate sogar, der hat im fünfstelligen Bereich gekostet. Und dann haben wir gesagt, nein, so eine große Küche braucht die Gemeinde ja nun wirklich nicht. Das hat doch nichts damit zu tun, wir treten aus. Bevor wir die mitfinanzieren, treten wir lieber aus. Ich bin öfter bei denen zu Hause, also ich verstehe mich immer noch sehr gut mit denen. Die haben eine bombastische Küche. Alles klar. Vielleicht fehlt da was. Und wenn ich in der Gemeinde bin und man hat irgendwas vor und sage, wenn Gott das will, dann macht er das auch mit uns, dann schenkt er uns dieses Geld. Es gibt auch noch so ein altes Lied, vergiss nicht zu danken, da heißt es in der vierten Strophe, in Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit, aus Dankbarkeit, nicht aus Verpflichtung und aus Freude. Einer meiner vielen Vorbilder, ich werde noch einen zweiten erwähnen, aber eine wichtige Person ist die Bertha Isselmann. Ich weiß nicht, ob einige Ältere die noch kennen. Das ist eine sehr stramme Frau gewesen aus dem Siegerland, etwas korpulent, die ist im Gefängnis hineingegangen und ein Mann namens Adolf Wunderlich hat sogar ein Buch über sie geschrieben. Und die war so, die kam dann rein in ein Haus, klingelte an der Tür und dann stand sie dann, füllte die ganze Tür fast aus und sagte dann, Jesus braucht ein Auto. Damit meinte sie, ich sollte sie dann jetzt in die Gefängnisseelsorge fahren. Sie hat jetzt nicht gefragt, hat er auch Zeit oder ist ihm das angenehm, jetzt mit mir da durchzufahren? Nein, Jesus braucht ein Auto. Ja, so kann es gehen. Jesus hat mein Auto gebraucht. Da wäre ich so schnell nicht alleine drauf gekommen. Aber diese Frau hatte so viel Charisma, dass sie das schaffte, Menschen dazu bewegen, sich für das Reich Gottes einzusetzen und zu wissen, also das, was ich habe, mein Auto in Anführungsstrich, es gehört schon längst Gott. Und dann eine noch etwas ältere Person, das ist der Georg Müller, genannt auch Waisenhausvater, der kommt aus der Brüderversammlung. Ein Missionar, der viele Dinge gemacht hat, ohne dass er je Geld besessen hat. Der kriegte immer Geld und er hat das so bildlich beschrieben, das fällt einfach von Himmel. Und im Frühsommer 1897 besuchte jemand Müller in seinem Studierzimmer. Müller empfing ihn mit einem herzlichen Handschlag. Seien Sie herzlich willkommen. Haben Sie allerzeit erfahren, dass der Herr seinen Verheißungen gegenüber treu ist? Und Müller antwortete, immer. Er hat mich nie im Stich gelassen. Fast 70 Jahre lang hat Gott stets für alles, was mit diesem Werk zusammenhängt, gesorgt. Die Weisen sind nicht verhungert, die er betreut hat, sondern es kamen immer Menschen, die ihm dafür Geld gaben. Da hat er sich die Sorgen gespart. Auch das ist etwas, was man sparen kann, sich sparen kann, die Sorgen. Denn Sorgen sind die vorausbezahlten Zinsen für Probleme, die selten eintreffen. Der Beginn der Sorge ist das Ende des Glaubens. Der Beginn wahren Glaubens ist das Ende der Sorgen, so Georg Müller. Darum lebe einfach mit ihm im Vertrauen darauf, dass er Bescheid weiß. Lebe so, als ob du seine einzige Sorge seist und vertraue dich deinen Wegen an. Und das, was für dich selbst gilt, gilt auch für die Gemeinde. Am Dienstag habt ihr Gemeindemitgliederversammlung, habe ich gehört. Stimmt das? Ja. Sorget nicht. Einfach leben. Lebe einfach. Amen.